Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von In die Kiste mit Hannes und Lena.
Hallo, auch von mir.
Ja, wir sitzen jetzt wieder im Grün, weil wir ja gerade in der Pandemiesituation keine Möglichkeit haben, zu Hause in Ruhe aufzunehmen. Und wie beim letzten Mal wieder so die Frage, wie funktioniert es mit den Naturgeräuschen und mit dem Wind? Ich hoffe, die Audioqualität passt nachher. Ja, wir haben heute Muttertag.
Genau.
Ja, doch mal mein Glückwunsch. Aber wurde es ja schon von den Kindern heute Morgen schön beschenkt. Und ja, und passend zum Muttertag haben wir heute ein Familienthema ausgewählt. Und zwar wollten wir tatsächlich den Fokus drauf legen, wie ist es, eine offene Beziehung zu leben oder eine polyamore Beziehung zu leben mit Kindern. Und da verschiedene Aspekte beleuchten heute. Wir haben zu dem Thema Kinder, auch wie das bei uns ist, schon relativ viel gesagt. Ich glaube, es war in der Folge, wie offen mit der offenen Beziehung.
Ja.
Da haben wir schon einiges dazu gesagt, wie wir das handhaben, auch mit unseren Kindern und was wir für Überlegungen haben, was das vielleicht für Auswirkungen hat auf die Familie und wie offen wir damit auch gegenüber unseren Kindern umgehen wollen.
Genau,
also da wird sich vielleicht das ein oder andere doppeln jetzt heute, was diesen Aspekt betrifft.
Ja.
Oder ich weiß nicht, vielleicht gehen wir auch gar nicht so stark auf diese Aspekte ein, sodass es sich vielleicht lohnt, das nochmal anzuhören. Ja, da ging es vor allem um die Frage, möchte man die schon ein bisschen älteren Kinder, wie es bei uns ist, einweihen oder nicht? Ja.
Auch vor dem Hintergrund, dass wir es noch nicht getan haben.
Ja, genau. Also unsere Kinder wissen es zumindest offiziell immer noch nicht.
Ja, und heute wollen wir eigentlich den Fokus mehr darauf legen, ja, wie ist es denn so grundsätzlich in der Familie mit alternativen Beziehungsformen auch zu leben und auch vielleicht als Ausgangspunkt, wir sind immer wieder so auf die Aussage gestoßen, auch von jüngeren Paaren, die so sagen, ja, jetzt gerade passt es für uns so ganz gut mit diesem Beziehungsmodell. Aber wenn wir dann mal Kinder kriegen oder eine Familie gründen, dann wollen wir wieder zurück zur monogamen Lebensweise, weil das geht dann ja nicht. Und das wollen wir so ein bisschen mal anschauen. Ja, ist es denn wirklich so? Was ja auch oft dahinter steckt, das können wir nachher noch diskutieren, ist ja auch so die Annahme, dass so diese Art der Lebensweise für die Kinder nicht gut ist, ja, oder dass es schädlich ist, oder dass es eben dann nicht funktioniert, wenn Kinder da sind, ja, und das, sehe ich so ein bisschen anders, ja.
Mhm. Also das eine ist, dass es für die Kinder schädlich ist, dass man dann also praktisch, um gut für die Kinder da zu sein, zu einem monogamen Beziehungsmodell kommen sollte. Und das andere ist aber auch vielleicht die Frage, in dem Beziehungsmodell, das die Leute führen, passen denn da Kinder rein in ihre Vorstellung? Also wir kennen ja auch mehrere Paare, sei es virtuell oder auch im direkten Kontakt, die sich bewusst dann gegen Kinder entschieden haben.
Mhm. Ja?
Also die dann einfach sagen, also es geht entweder das eine oder das andere, oder wir leben einen polyamoren Lebensstil, also wo das nicht unmittelbar in Verbindung steht, aber die sich eben den polyamoren Lebensstil führen und sich gegen Kinder entschieden haben.
Ja,
und dann stellt sich diese Frage gar nicht.
Mhm.
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 Genau.
Ja.
Oder Paare, die vielleicht sich aus anderen Gründen für eine Kinderlosigkeit entschieden haben und dann ein polyamores Beziehungsmodell leben. Ja.
Mhm.
Wo du ja schon die Hypothese auch hattest, dass das eine Form ist, die Familie dann zu erweitern.
Ja, ja genau.
Das wenn man ist keine so Kinder eine, hat, dass man dann praktisch mit so einem Beziehungsmodell weitere Personen in die Familie holt oder die Familie erweitert.
Ja. Genau, das ist so eine andere Art der Familie.
Mhm.
Dadurch entsteht, durch die polyamoren Beziehungen und die Partner, die dann dazukommen, dass es so ein bisschen auch wie ein Ersatz ist vielleicht für die Familie, die
oder eine andere Art von Familie.
Ja, genau.
Mhm.
Ja, aber nochmal zurück zu dem Punkt, dass man dann wieder zurück müsste zum monogamen Lebensweise, weil es nicht geht. Ich glaube, was da oft dahinter steckt, ist, dass es dafür keine Modelle gibt, keine Vorbilder gibt. Ja, dass so in uns ganz stark so diese, so dieses Bild so verankert ist, wenn, ja, mit Kindern müssen wir so dieses Kleinfamilien-Idyll leben. Ja. Mhm. Und so da mit schönen Häuschen und dann kommen die Kinder und alles ist dafür perfekt eingerichtet. Ich meine, das ist ja was ich auf der Arbeit auch oft so erlebe. Ja, wie so junge Paare sich so dieses Kleinfamilien-Idyll versuchen einzurichten oder sich damit einzurichten. Mhm. Und oft, ja,
merke aus einer normativen Idee, das müsste so sein.
Genau, so muss es sein. Mhm. Ja, so müssen wir es nach außen uns präsentieren auch. Ja, so auch so müssen wir so eine Fassade bewahren und unsere Rollen da erfüllen, jetzt eben als Eltern, als Familie und mit allem sowas dazugehört, was die anderen auch so erwarten. Gerade so auch im dörflichen Kontext, und das wird gar nicht hinterfragt, ja, in diesen Gegenden, wo ich da auch beruflich öfter bin, sondern das ist der Weg, der so vorgegeben ist. Mhm. Ja, mhm. Und viele begehen diesen Weg, ohne zu wissen, dass es da von links und rechts noch was anderes gäbe. Mhm. Und ich denke jetzt auch eben bei Menschen, die vielleicht in offenen Beziehungen leben, als junge Menschen, dass sie dann, ja, da eben auch keine anderen Wege kennen, wie es dann gehen kann weiterhin, wenn dann die Kinder kommen. Also eben auch nur das.
Ja, oder es ist halt so das Modell oder die Idee, wir sind jetzt jung, jetzt können wir uns ausprobieren, jetzt können wir uns auch austoben und dann irgendwann haben wir die Hörner abgestoßen und dann kommt die seriöse Phase, dann mit Kindern und dann leben wir auch eine ernsthafte monogame Beziehung. Vielleicht ist das auch so ein Modell.
Ja.
So
und es kann ja auch sein, dass für manche das auch dann der richtige Weg ist und sich damit wohlfühlen. Ja, und das ist ja auch dann wunderbar. Mhm. Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es, wenn du als Paar schon ein paar Jahre so gelebt hast, und dann auch vielleicht andere Beziehungspartner auch hast und an denen auch hängst, ja, denen ja auch eine Beziehung hast, dass das dann sehr schwer ist, ja, diesen Schritt zu gehen und dass du auch sehr viel aufgibst, was dir dann fehlt, ja, wenn du dann...
Du meinst, diese, die Beziehungen aufzugeben, also die Liebesbeziehung.
Die ganze Lebensweise aufzugeben, dass du dich ja auch daran gewöhnst, so zu leben. Mhm. Und dass das dann auch fehlt, dass das dann auch in dieser Kleinkindphase oder Kinderphase vielleicht, die ja eine sehr schwierige, herausfordernde Zeit ist für die allermeisten Paare, dass das dann noch zu mehr Unzufriedenheit oder so führt auch, oder verlorene. Ich meine, das ist ja was eintritt in dieser Lebensphase, dass du so merkst, oh, da ist ganz viel, geht mir verloren an meinem vorherigen Leben. Mhm. Ja, an Dingen, an Freiheiten, an Räumen für mich selber. Mhm. Und das kommt ja mit dazu dann, ja. Das ist dann eben auch was dir dann verloren geht. Ja, und auch die Frage, dass dann, wie man gut damit klarkommt, ja. Das ist ja schon eine Herausforderung für die meisten.
Also ich denke auch, wenn man jetzt eine offene Beziehung führt oder vielleicht sogar mehr in Richtung Polyamorie, dass es auch oft gar nicht so, also jetzt gar nicht so Hierarchien gemacht werden in den Beziehungen und sich dann ein Paar entscheidet, Kinder zu kriegen, dann ist es ja nicht nur was die beiden miteinander klären müssen, wie macht man denn das jetzt, wie geht das jetzt mit Kindern, sondern du musst ja die anderen Personen, die es da noch gibt, die musst du da ja mit einbeziehen oder mit denen dann auch irgendwas klären. Und also wenn ich so dran zurückdenke an die heiße Kinderkriegphase bei uns, so als wir so in die Zeit mit den Säuglingen, da gehen ja auch die ganz normalen Freundschaften, gehen ja ganz viele treten dann zurück. Ja? Du hast einfach keine Zeit mehr, dich mit deinen Kumpels zu treffen oder mit also auch da Aufmerksamkeit auf die erweiterte Familie zu richten und so weiter. Also da musst du, der Fokus geht ja stark in die Beziehung auf die Kinder, auf die, ich sage jetzt mal, auf die Kernfamilie, weil das einfach so viel Zeit und Energie und Kräfte zehrt. Ja. Und das stelle ich mir dann schon sehr herausfordernd vor, wenn du bedeutungshafte Beziehungen noch nach außen hast, in einer offenen Beziehung oder in einem polyamoren Lebensstil, wie du das mit denen machst, ja, bleiben die dann auf der Strecke, wie viel Zeit hast du dann für die, wie verändern sich auch die Beziehungen, wie verschiebt sich der Schwerpunkt, also stelle ich mir schon herausfordernd vor, aber ich kann mir da aber auch Szenarien vorstellen, wo das dann auch wunderbar funktionieren kann. Also gerade, wenn die Personen recht nah an der, ich sage jetzt mal, Primärbeziehung sind, dass sie da auch ein unterstützender Faktor sein können oder sehr Anteil nehmen oder das, wenn du jetzt von dem Polyamoren-Cluster ausgehst, sogar als ein gemeinsames Kind betrachten, an dem alle ihren Beitrag leisten.
Genau, und wenn man sich vorstellt, du lebst zum Beispiel in einem gemeinsamen Haus sogar.
Ja, in so einem Patchwork.
Dann hat es ja so ein bisschen so diesen Kommunencharakter. Genau. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass das dann eher genau auch eine Erleichterung sein kann, ja, weil je mehr Menschen da sind, die unterstützen können, desto weniger anstrengend ist es ja auch in dieser Lebensweise.
Weitere Eltern sind, die mithelfen.
Das ist ja eigentlich auch das Natürliche. Wenn du denkst, früher, wie sind die Kinder aufgewachsen? Ja, die sind in den Großfamilien aufgewachsen. Da waren alle da, Onkels, Tanten, Cousinen, Großeltern. Ja, und alle hatten einen Blick mit auf die Kinder und haben mitgeholfen. Und ja, es gibt ja auch dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ja, ja. Also da denke ich, kann das ja wirklich auch dann eine große Hilfe und Ressource sein für alle.
Ja, klar, wenn du jetzt hast du schon das Stichwort Kommune oder WG oder Polyamores Cluster genannt, da kann ich mir vorstellen, wenn das sehr egalitär gehandhabt wird, wir haben ja auch schon in Folgen über das Thema gesprochen, darf man Hierarchien machen oder darf man Unterschiede machen oder wie sehen wir das, wenn das sehr auf gleichwertige Beziehungen ausgerichtet ist, dann stellt sich ja überhaupt mal die Frage, wer hat denn mit wem jetzt ein Kind? Ja. Oder lässt man es drauf ankommen? Oder also weil natürlich so eine gemeinsame Elternschaft erstmal eine starke Verbindung schafft, wenn du mit jemand anderem ein Kind hast. Das schafft erstmal eine starke Verbindung.
Allein durch die rechtliche Situation.
Und setzt vielleicht andere erstmal zurück. Eltern. Ja, setzt ist automatisch ein Zurücksetzen vielleicht anderer Beziehungen. Ja. Genau. Also da wäre ich sehr gespannt, auch von vielleicht von Hörern zu hören, die da Erfahrung haben, die so ein Modell leben, die aus einer offenen Beziehung raus oder auch so einem gemeinsamen Leben mehrerer Erwachsenen zusammen da dann Kinder bekommen. Ich meine, was ja sehr häufig ist, ist, dass dann durch Trennung der Familie dann so Patchwork-Familien entstehen. Das kennen wir ja auch viel im Bekanntenkreis. Aber wo dann mehrere Erwachsene zusammenleben oder zwei eine offene Beziehung führen und sich dann für Kinder entscheiden, wie man das macht, das fände ich schon sehr interessant.
Ja, also das ist schon spannend. Aber ich denke,
von euch da zu hören, Erfahrungen.
Ja, aber es ist ja auch in der Gesellschaft tatsächlich zunehmend auch möglich, ja, so unterschiedliche neue Formen von Elternschaft auch zu leben. Es gibt ja auch viele Regenbogenfamilien und die sind ja auch so ein bisschen damit gefordert. Ja, da gibt es ja auch, ich fand es mal spannend, so ein lesbisches Paar, die mit einem schwulen Paar zusammen Kinder bekommen haben und sich das dann so auch irgendwie aufgeteilt haben, so ein bisschen so.
Wie lebt man dann die Elternschaft?
Ja, genau. So, wo lebt das Kind und wie können die Väter irgendwie mit einbezogen werden? Und auch so ganz neue Elternmodelle dann, die dann da entstehen oder Familienmodelle. Und das ist ja mehr da ähnlich, ja. Deswegen finde ich es sehr spannend. Also auch mal interessante Erfahrungen zu hören. Ja, und ich denke jetzt so aus Sicht der Kinder ist es ja auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn da mehr Menschen da beteiligt sind und anwesend sind. Ja, also ich denke, so dieses Kleinfamilienmodell, was oft so als ideal bei uns angesehen wird, ist für die Kinder nicht immer ideal, ja, weil die oft wirklich auf der Strecke bleiben, weil die Eltern angestrengt, überfordert, gestresst sind und eigentlich auch mal so die Unterstützung von anderen gut brauchen könnten. Und wir haben das ja auch erlebt, ja, wenn wir die Großeltern eingebunden haben, als unsere Kinder klein waren. Mhm. Ja, das war so eine Win-Win-Situation für alle Seiten, weil die Kinder fanden es super, weil die Großeltern mit ihnen ganz andere Sachen gemacht haben, als wir mit ihnen gemacht haben. Klar. Ja, und da neue Anregungen bekommen. Die Großeltern fanden das super und haben die Zeit genossen und wir fanden es gut, dass wir da eine Entlastung hatten. Also so. Und so aus Sicht der Kinder, denke ich, ist eigentlich schön, mehrere Bezugspersonen zu haben.
Du sagst, für die Kinder ist es auf jeden Fall besser und du stellst so diese den normativen Standard in Frage.
Also, ich sage jetzt nicht, dass es für die Kinder besser ist, aber ich so dieses... Auch diese Annahme, dass so eine Lebensweise für Kinder schädlich ist oder sowas, weißt du, das ist Quatsch.
Also so als Aussage erstmal falsch ist, Also ich denke, es ist entscheidend, egal welches Modell, es ist halt entscheidend, wie gut es funktioniert. Mhm. Ja. Also ich habe ja schon in dieser Folge, auf die wir vorher genannt haben, gesagt, entscheidend ist, ob die Eltern cool miteinander sind, also ob das für die das, ob die ein gutes Beziehungsmodell führen, mit dem sie sich wohlfühlen und in dem es ihnen gut geht, ja. Und also das hat ja erstmal ganz starke indirekte Auswirkungen auf die Kinder. Und wenn die Eltern mit einem monogamen Kleinfamilienmodell, wenn es mit denen da gut geht, ist es gut für die Kinder. Und wenn es denen aber mit einem offenen Modell oder mit einem Patchwork-Modell gut geht, dann ist es auch gut für die Kinder. Mhm. Was natürlich von den direkten Auswirkungen der Fall ist, dass wenn da mehr Bezugspersonen da sind, die wirklich auch ein gutes Gegenüber sind, dass das eine Ressource sein kann. Ja. Ja. Und, aber auch eine Herausforderung natürlich für die Kinder, wenn sie sich auf... also das hängt dann auch sehr davon ab, wie gut es miteinander funktioniert oder ob es da dann auch wieder...
Ja.
Wenn du natürlich jetzt 4 Eltern zum Beispiel hast, ja, dann kannst du 4 Eltern gegeneinander ausspielen und nicht nur 2. Oder,
klar, und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass es auch kompliziert werden kann. Ja. Klar, das muss nicht sein, aber es kann passieren auch. Ja. Auch mit so Zuständigkeiten, Verantwortungsübernahmen und solchen Themen, denke ich, das birgt schon auch Konfliktpotenzial. Aber jede monogame Beziehung hat es auch. Ja, ja, da ist auch ganz schön viel Konfliktpotenzial drin.
Wichtig ist halt, dass es da sehr verlässliche Beziehungen gibt, die dann auch nicht hinterfragt werden oder die auch nicht in Gefahr stehen. Ich denke, das ist ganz wichtig für die Kinder. Gerade wenn jetzt mehrere Erwachsene da zusammenleben, da kann es ja schon auch vorkommen, dass mal jemand geht und jemand anders dazukommt. Genau. Ja. Und das kann für Kinder ja auch sehr herausfordernd sein. Und dann denke ich, dann ist es ganz wichtig, dass es da einfach auch verlässliche Bezugspersonen gibt, ja, von denen klar ist, die bleiben.
Ja. Ja, aber ich denke, sogar auch da ist so eine Stärke, finde ich, in alternativen Beziehungsmodellen, dass die ja irgendwie auch so einen flexibleren Umgang mit Beziehungen allgemein hast. Ja, dass selbst wenn vielleicht die Partner nicht mehr miteinander eine romantische, sexuelle Beziehung haben, dass sie vielleicht immer noch trotzdem vielleicht eine andere, anders gestaltete Form der Beziehung haben
und
können.
Und da bleiben.
Im Leben der Kinder irgendwie bleiben können und teilnehmen können. Und eben nicht so dieses mononormative Denken,
Beziehung
entweder oder. Es ist nur schwarz und weiß. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Ja. Es gibt keinen Graubereich, sondern nur entweder so on oder off. Ja, wir sind nur in Beziehung oder nicht in Beziehung. Und das ist für Kinder oft viel dann schwerer zu verkraften, weil dann die Menschen so manchmal komplett aus ihrem Leben verschwinden oder der Partner aus dem Leben des Partners, des Elternteils verschwindet, so in so einer seriellen Monogamie, wenn man sich das da vorstellt oder auch in Patchwork-Familien. Ich denke, das ist auch eine Chance, die in dem vielleicht so polyamoren Denken besteht. Was ich noch sagen wollte zu dieser Kleinkindphase, also das war ja vorhin auch unser Ausgangspunkt, wenn jetzt auch so ein junges Paar vielleicht mit einer starken Primärbeziehung, die eine offene Beziehung leben, also es ist nicht so dieses ohne Hierarchien polyamore Modell, sondern die eher so ein hierarchisches Modell leben, wenn die sich dann dafür entscheiden, Kinder zu bekommen und trotzdem die offene Beziehung ja, beibehalten wollen. Ja, ich finde es spannend, da nochmal drauf zu gucken, wie kann das gehen und was sind da vielleicht so die Chancen und die Gefahren davon. Was mir direkt da so einfällt, ist so, dass ja in dieser ersten Zeit oft so die Bedürfnisse und Wünsche, auch so was Nähe und Sex und sowas angeht, ja oft sehr unterschiedlich sind bei Männern und bei Frauen. Mhm. Also gerade so, wenn ein Baby da ist, ist es schon sehr oft so, dass Frauen da mehr auf diese Mutterrolle oder diese neue Mutterrolle so damit so absorbiert sind, dass sie gar nicht die Energie haben, groß für eben für diese anderen Dinge im Leben, dass die da, vielleicht ist von der Natur her auch so eingerichtet, weil es ist ja auch nicht sinnvoll, zu schnell wieder ein Kind zu kriegen, ja, dass dann die Hormone entsprechend auch wirken, ja, es ist sicher auch hormonelle Einflussfaktoren, was sich da auswirkt und dass das manchmal bei den Frauen halt viel stärker ist als bei den Männern. Ich denke, bei den Männern gibt es so einen Effekt auch, ja, dass sie auch da sich in diese Vaterrolle finden müssen, dass es anstrengend ist, dass sie vielleicht nicht so viel Energie haben, das ist bei beiden ähnlich. Aber bei den Müttern ist noch mal stärker, glaube ich, dass so dass dann vielleicht auch gar nicht so die Lust da ist, ja, auf Sex. Und du kennst es ja auch, wie es bei uns war.
Das war bei uns so, aber so erlebe ich es auch bei anderen Paaren, dass ja dann eine schwierige Situation ist, dass der Mann eben dann sich irgendwann fragt, ja, findet Sex jetzt überhaupt nicht statt? Und die Frau dann sagt, ach nee, du, also komm, dafür habe ich jetzt echt keinen Kopf, ich habe doch jetzt ein Kind oder sowas. Dann denkt der Mann, ja toll.
Ich kuschel schon den ganzen Tag in meinem Kind,
Das nicht mehr. Und das ist ja auch klassischerweise eine Phase, wo dann die Männer fremd gehen, oft schon während der Schwangerschaft, ja, oder dann halt wenn in der Kleinkindphase, wo dann die Männer sich irgendwie eine Geliebte oder irgendwie einen Schwarm zulegen, mit dem sie halt fremd gehen. Ja. Und das, also ist einfach, finde ich, auch so ein Klassiker.
Ja, ja, also ich meine, du hast das ja auch so erlebt, dass du das eine schwierige Phase fandest in der Hinsicht, oder?
Ja. Weil sich das ja oft auch über Monate oder so zieht.
Das und erste Lebensjahr des Kindes oder so.
Genau, also zumindest vor allem auch in der Stillphase. Ja. Und,
warum ist es so schwierig? Ich glaube, es ist auch so, weil du hast es nicht erwartet, warst nicht darauf vorbereitet, dass es so wird? Oder was macht es denn so schwierig?
Ja, das eine ist natürlich, vielleicht auch so dieses, aber dann irgendwie beim zweiten Kind hat man es ja mal dann gerafft, dass es so ist.
Dass es auch wieder anders wird, oder?
Aber trotzdem sind da einfach dann auch Bedürfnisse da, die dann eben sehr lang zurückgestellt sind. Und und dann hängt es vielleicht auch von den Gelegenheiten ab. Also ich hatte ja dann so ein Affärchen dann bei unserem dritten Kind, fand ich dann... habe ich eben jemanden kennengelernt, und das war so klassisch, eigentlich so klassisch Fremdgehen damals, da lief nicht viel, aber es war auch eine Sache, die ich dann in der Heimlichkeit gemacht habe, wo ich dann dachte, will ich dich jetzt auch nicht belasten, das ist was eigentlich nur mich was angeht, weil es auch meine Bedürfnisse sind und du hast gerade ganz andere Bedürfnisse, also sorge ich jetzt für mich und wollte dich damit auch nicht weiter behelligen und habe da auch die Auseinandersetzung gescheut damals.
Aber trotzdem ist es ja auch, haben wir auch gemerkt, das ist auch schwierig, weil das trotzdem sich auswirkt. Ja, und trotzdem zu negativen
es ist dann halt ein Hintergehen, wenn das im Heimlichen geschieht. Ja.
Genau. Ja, und ich denke, das ist eben, wenn ich jetzt in einer offenen Beziehung lebe und schon einfach da einen viel offeneren Austausch sowieso schon habe über Wünsche, Bedürfnisse. Also das finde ich ist ja schon so ein Effekt von dieser Lebensweise. Also zumindest bei uns hat es den Effekt gehabt. Ich weiß nicht, ob das ist sicher nicht bei allen so, aber bei uns hat es den Effekt gehabt, dass wir miteinander sehr viel ehrlicher sind. Ja, und auch Dinge deutlicher ansprechen. Und das finde ich ist dann in dieser Phase eigentlich auch eine Chance. Ja, und dann wirklich offen auch darüber zu sprechen und zu sagen, ja, jetzt wie machen wir das jetzt? Du hast diese Bedürfnisse gerade nicht so und bei mir ist es irgendwie trotzdem noch da und wie können wir es für uns irgendwie gut lösen und ist es dann denkbar, dann eben mit anderen noch eine andere Partnerin oder so zu haben und die zu treffen und wie kann das auch gut funktionieren. Ich meine, das ist ja eh was in dieser Phase auch eine Herausforderung darstellt, so wann darf ich mir Zeit für mich nehmen?
Ja.
Ist es zumutbar für den Partner, weil das oft bedeutet, dass der Partner mehr Stress hat, ja, weil der ist dann mehr gefordert, die Familie, die kleinen Kinder alleine zu betreuen, ja, weil ich meine, durch die Arbeitssituation hat man diese Phasen eh schon und dann gibt's eben noch on top diese freie Zeit für jeden, ja, und kann man sich das erlauben, ja, wie kann das gut gehen?
Ja, und auch die emotionale Ebene oder die Loyalitätsebene. Also ich habe das so erlebt in der Kleinkindphase, dass du ja auch ganz stark Unterstützung eingefordert hast, ja, was ja auch richtig ist, dass dann der Partner da einfach auch seinen Beitrag leisten muss und auch einen emotionalen Support für die Mutter liefern oder da da mit dabei ist in dieser ganzen Elternsache und sich dann so rauszuziehen mit einer anderen Frau, das stelle ich mir schon herausfordernd vor für alle Beteiligten.
Ja, und dass dann eben so Unmut entsteht, so dieses, ja,
ich hänge jetzt
hier
mit dem Kind
lässt er mich hier alleine
sitzen. Ja.
Ja, genau, und er hat jetzt seinen Spaß und hat es schön und ich nicht, ja. Also vielleicht auch dann zu gucken, also wenn man jetzt so ein Modell lebt, ja, dass es irgendwie gleichberechtigt stattfindet, dass beide eben diese Zeit für sich bekommen. Und jeder kann ja die auch anders nutzen. Es geht ja eigentlich gar nicht drum, wenn jetzt zum Beispiel die Frau sagt, ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis, gerade noch jetzt jemand anders zu treffen oder ich habe eh nicht so Lust auf Sex oder so. Ja, aber ich brauche auch Zeit für mich.
Mhm. Ja, klar.
Ich glaube, das kann ein guter Weg sein, da so ein Modell zu finden, mit dem sich beide wohlfühlen, dass jeder eben diese Zeit haben darf, ja, dass jeder diese Momente, und das ist ja auch was wir von uns selber kennen und was wir auch in anderen Familien sehen, wie wichtig das ist, sich das zuzugestehen. Und das fällt oft schwer in der kleinen Kindphase und sich auch das so zu nehmen oder sagen, ich brauche das, aber es ist so wichtig, weil dann haben wir auch die Energie, das gut hinzukriegen mit den Kindern und diese Belastung, die da entsteht, gut auszuhalten, wenn wir eben auch diese anderen Zeiten haben, wo wir uns erholen können oder mal einen Kopf frei kriegen. Und genauso kann es ja auch für die Frauen auch eine Chance sein, also so habe ich das ja auch erlebt, dann auch mal eine andere Rolle zu haben, weil du fühlst dich ja auch sehr reduziert auf dieses Mutter-Hausfrau da sein. Also oft ist es ja so, dass man in der Phase, also ich habe in der Phase nicht gearbeitet, als die Kinder sehr klein waren, weil ich auch eine Zeit lang zu Hause, ja, dass man sich darauf so reduziert fühlt, auch eben auf diese Rolle und so gar nicht mehr sich selber spürt oder so Frau ist mal nur. Und da kann ja auch eine offene Beziehung da hilfreich sein, dass ich eben da Momente habe, wo ich dann wieder diese andere Rolle leben kann, ja, wo ich dann einen anderen Partner treffe und mich da als eben nicht mehr nur als Mutter sehe oder so, sondern wirklich auch wieder als Frau spüren kann.
Ich meine, das habe ich ja erlebt mit einer Dating-Beziehung, die ich mal hatte, mit einer Frau, die eben gerade noch einen ganz kleinen Säugling hatte, ja, und für die das dann, also die hatte dann wirklich Lust auch auf sexuelle Abenteuer und hat sich mit mir getroffen. Und da musste man die Treffen echt so in die Stillphasen eintakten. Ja? Also dann hat eben der Vater das Kind genommen. Ja? Und sie hat sich dann eine Auszeit genommen. Und wir haben uns getroffen im Hotel und wir mussten halt dann wirklich gucken. Also man braucht der Kleine wieder was, ja, dass sie dann wieder rechtzeitig zu Hause ist.
Ja.
Und also das ist jetzt mein Beispiel für eine Mutter in der Phase, die dann auch durchaus diese Bedürfnisse hatte und auch Lust hatte, das außen auszuleben.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, also ich denke schon, das kann auch dann wirklich eine Chance sein.
Ja.
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 Mhm. Ja. Ja, und was wir auch noch vorhin schon angesprochen haben, ist ja auch, wie offen bin ich den Kindern gegenüber, ja, mit der Lebensweise. Also kriegen die das mit oder nicht? Und ich denke jetzt, wenn man von Anfang an eben so ein Modell lebt, dann wachsen die ja ganz natürlich damit auch.
Wie selbstverständlich, ja.
Genau, das ist dann für die einfach so, ist es halt. Und dann ist halt, wie ich schon scherzhaft gesagt, da kommt halt die Tante Melissa und dann geht der, dann gehen Papa und Tante Melissa und das Kind eben zusammen einen Ausflug und das ist dann eine ganz normale Geschichte irgendwie so, die halt stattfindet und die zum Leben dazugehört und dann küssen die sich auch und weil die sich lieb haben und ich denke, das ist auch was, wie man es Kindern in dem Alter, also in Kleinen, ich rede jetzt von den Kleinen, ja, gut erklären kann, ja. Mama und Papa haben sich lieb und Papa und Tante Melissa, ich muss ja nicht Tante sagen, das klingt irgendwie doof.
Ja, das klingt ja schon komisch.
Nein, und Papa und Melissa haben sich lieb. Und deswegen küssen die sich auch und so und ich hab dich ja auch lieb und dann küsse ich dich auch. Also so und zeigt das und das ist dann für kleine Kinder was ganz Normales, Natürliches und so sind wir Menschen auch, ja. Wir nehmen das als gegeben, wie wir es kennenlernen, ja. Diese Art von Familie ist für uns dann das Normale. Interessant ist ja nur, wie ist es dann, wenn die Kinder dann im Kindergarten oder in der Grundschule damit konfrontiert werden, dass andere Familien nicht so leben. Ja,
oder das auch ablehnen,
genau,
so weil es nicht richtig ist.
Ja. Oder halt dann so ganz stark dieses Vater-Mutter-Kind-Spiel kommt. Ja, wo ist dann die Melissa? Wie passt die dann rein? Ja, also wo die Kinder auch vielleicht irritiert werden durch ihr Umfeld und wie man damit umgehen kann. Also das, finde ich, ist dann schon ein schwieriger Punkt. Und wir haben das ja auch jetzt nicht selber erlebt. Ich finde es auch interessant, von anderen zu hören, die damit Erfahrungen gemacht haben. Ja, also klar, ich finde es schon wichtig, dass die Kinder von Anfang an auch lernen, dass es eine Vielfalt gibt und dass es in Ordnung geht, ja, und dass es ganz verschiedene Arten von Familien gibt. Und heutzutage gibt es ja auch alleinerziehende Eltern, es gibt Patchwork-Familien, es gibt Regenbogen-Familien, ja, und so kann es eben auch so eine Familie geben und so kann man es Kindern auch schon gut erklären und die versuchen zu stärken.
Dagegen. Ja, und das, ich denke, das hängt dann auch sehr ganz stark da von dem Umfeld ab, wie also auch von den Erzieherinnen, ja, wie dass sie das dann nicht werten, sondern dass dann einfach auch ein Interesse da ist und so ein nicht wertender Austausch. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei euch? Und dass es da einfach die Unterschiedlichkeiten auch sein dürfen. Ja. Also das ist ja jetzt der Aspekt gewesen, den du angesprochen hast, wenn Kinder, wir haben es gesagt, ganz natürlich in so einem Beziehungsmodell aufwachsen und das von klein auf als was ganz Normales erleben. Und jetzt bei uns ist es ja so gewesen, unsere Kinder sind eigentlich in diesem klassischen Familienmodell aufgewachsen mit Mama, Papa, Kind. Und wir haben ja dann erst, als die Kinder schon älter waren, die Beziehung geöffnet. Und das ist ja jetzt nochmal eine andere Ausgangssituation.
Ja, und das ist ja auch eine häufige Variante, was wir auch schon so bei unseren Hörern und Hörerinnen oft gehört haben.
Ja, oder im Bekanntenkreis. Bekanntenkreis, also dass wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dass dann die Eltern sich da neu orientieren, ihre Beziehung neu aufstellen.
Sich und weiterentwickeln.
Was Neues ausprobieren und dann unter Umständen in einer offenen Beziehung landen. Und da stellt sich dann die Frage, haben wir ja schon mal diskutiert, das habe ich ja eingangs erwähnt, die Frage, wie offen ist man dann den Kindern gegenüber, wie sehr sind die da mit einbezogen, wie transparent ist das? Und
Ja, und wir hatten ja erstmal auch so diese Phase, wo wir es so für uns so ausprobiert haben oder auch, ja, wo du dich so orientieren musst in dieser Lebensweise und da war das für mich erstmal gar kein Thema, mit den Kindern da offen darüber zu sprechen. Ja, weil ich mir selber ja nicht so sicher war, ob das jetzt so ein Modell ist, weißt du, ob das jetzt längerfristig irgendwie geht. Und die auch noch viel kleiner waren als jetzt, muss man auch sagen.
Ja, und wir hatten es ja zunächst auch mal als Experiment geplant.
Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass es sicher oft Sinn macht auch, da erstmal ein bisschen vorsichtig sich da ranzutasten, ja, auch zu gucken, wie wollen wir das jetzt leben, wie geht es uns damit auch als Paar und dann stellt sich natürlich schon irgendwann die Frage, wenn das sich dann so etabliert und ja, man weiterhin dabei bleibt, ja, ab welchem Punkt ist es dann auch mal gut, die Kinder da einzubeziehen und wie kann das gehen? Was ich ja immer gesagt habe, oder was heißt ja, wo ich so immer dachte, ist, wenn die Kinder fragen, also wenn sie von sich aus ankommen, weil sie irgendwas erfahren haben, weil sie irgendwas mitbekommen haben und dann nachfragen, würde ich sie nicht anlügen. Mhm. Ja, dann, ich glaube, dann wäre für mich so der Moment, wo ich sage, ja, jetzt legen wir es mal auf den Tisch, so ungefähr, ja.
Ja, und da muss aber auch dann nicht alles umfassend auf den Tisch, sondern einfach das, wozu sie Fragen haben. Ja.
Genau, das ist auch ein sehr heikler Punkt, glaube ich, wo wir Eltern oft auch uns schwer damit tun, so das richtige Ausmaß zu finden. Mhm. Ja, was müssen sie wissen und was müssen sie nicht wissen? Mhm. Ja, wo sind da die Grenzen? Mhm. Was tut ihnen auch nicht gut zu wissen? Also, ja, und das hat natürlich auch mal mit dem Alter auch der Kinder zu tun, wenn die älter werden natürlich, dann haben die vielleicht ganz andere Fragen und können auch schon mehr verkraften als die jüngeren Kinder. Und da auch behutsam zu sein mit dem, was man dann ihnen erzählt.
Ja gut, wir haben damals ja auch von Tabus gesprochen. Ist es nicht ein Tabu, das wir hier aufbauen? Die Kinder kriegen irgendwas mit, aber merken auch, darüber kann nicht gesprochen werden oder es ist ein heikles Thema oder können wir nicht ansprechen. Das ist ja auch so eine Frage. Mhm. Ja. Und dann hatten wir ja damals auch so die den Punkt, die Sexualität der Eltern geht die Kinder nichts an.
Das finde ich auch nach wie vor. Ja. Ja, ist es ein Punkt. Also wir erzählen ja auch nicht, was wir miteinander im Bett machen und deswegen müssen die auch nicht wissen, was sie mit anderen machen. Und also ja, das ist schon so ein Erwachsenenbereich. Ja.
Ja, wobei das ja halt über Sexualität hinausgeht, ja. Dass wir eben andere Personen regelmäßig treffen und mit denen auch eine mehr oder weniger enge Beziehung führen und Zeit verbringen und vielleicht die Idee hätten, auch mal die einzuladen nach Hause oder mit denen zusammen einen Sonntagsausflug zu machen. Das geht dann halt über das reine Thema Sexualität der Eltern hinaus.
Ja, aber das finde ich, das geht ja, ging ja irgendwie trotzdem. Mhm. Also das ist ja das, was wir auch diskutiert haben schon. Ja, wäre das nicht irgendwie so ein Weg? Also wenn es dann jemand gibt, der, wo es wirklich eine längerfristige Beziehung auch sich dann entwickelt, ja, weil das wäre schon erstmal auch, finde ich, es braucht erst so ein bisschen so eine Ernsthaftigkeit auch. Ja, jemanden, den ich jetzt dreimal getroffen habe, muss ich nicht meinen Kindern vorstellen. Ja. Das macht keinen Sinn, ja. Aber wenn jetzt da was Längerfristiges da entsteht, dann, ja, kann ja auch das wirklich so nach und nach auch irgendwie eingeführt werden, ja, dass man mit dem mal was unternimmt. Ich meine jetzt, wie bei Melissa und ihrem Mann, also ich meine, die waren ja auch schon bei uns mal abends und so, da haben die Kinder schon auch mal gesehen, aber jetzt in den letzten Jahr oder zwei Jahren ist ja jetzt eher weniger Kontakt da, weil ich habe das Gefühl, du fühlst dich damit nicht so wohl, du willst es für dich eher so getrennt haben. Ich weiß nicht, das ist meine Theorie dahinter. Oder, oder sie fühlt sich damit nicht wohl. Aber das wäre schon auch möglich, ja, dass man sagt, man unternimmt mal was miteinander. Und das ist irgendwie so, dass sie auch Teil des Lebens sind, auf eine Weise.
Ja, aber da ist dann auch die Frage, wie führst du die Person als Freunde ein, also so ganz normale Freunde, und verheimlichst dann wieder, dass da auch mehr dahinter ist? Also ich müsste dich dann Melissa gegenüber richtig verstellen im Verhalten. Ja? Oder hat das auch seinen Platz, dass ich mich ihr gegenüber natürlich verhalte, wie ich mich ihr gegenüber auch verhalten würde, also wenn ich denen jetzt nicht was vorspielen wollte, ja? Und das ist ja auch wieder eine Form von Nicht-Offenheit oder Unehrlichkeit. Ja.
Ja.
Und ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn es jetzt darum geht, lernen die Kinder jetzt bestimmte Personen kennen, also führen wir bestimmte Personen ein und erklären wir den Kindern, dass es da noch andere gibt. Ja, also dass wir so ein Beziehungsmodell führen. Das ist sind letztendlich, das kann zusammenhängen, aber das sind letztendlich zwei verschiedene Dinge auch.
Ja.
Ja.
Das stimmt, ja.
Und das finde ich schon ganz schön komplex, was da so die Vor- und Nachteile sind. Ja, weil wir ja natürlich auch nicht wissen, wie unsere Kinder da jetzt reagieren würden und ob das sehr viel Angst auslösen würde oder ob das vielleicht sogar was was kongruent machen würde, über Dinge, über die sie sich wundern oder die, wie ich schon gesagt habe, die tabuisiert sind. Vielleicht würden die auch was ins Lot bringen und die Kinder haben plötzlich so eine Erleichterung, ah ja, so ist es, jetzt verstehe ich das alles. Ah ja, okay, jetzt kann ich damit umgehen. Da gibt es vielleicht was, was mir Angst macht, aber es ist auch irgendwie jetzt was, was ich einschätzen kann und was ich auch besprechen kann. Ich habe jetzt auch eine Erklärung dafür, für all die Dinge, die ich irgendwie gerade nicht so check oder so. Ja.
Ja. Also ich habe jetzt auch gedacht, gerade jetzt in der Pandemiezeit, also wir haben ja jetzt so ein Konstrukt, dass ich meinen Partner treffen darf, du Melissa treffen darfst und sonst aber niemand anderes. Also, um das zu begrenzen und auch den Auflagen zu erfüllen sozusagen. Ja, also. Da habe ich jetzt gemerkt, komme ich mehr in Erklärungsnot auch den Kindern gegenüber. Weil sonst in unserem Alltag ist was einfach ganz selbstverständlich, dass wir viel unterwegs waren, auch abends.
Ja,
oder auch mal am Wochenende, dass ich beruflich immer wieder auch Abendtermine hatte, dass wir mit Freunden viel unternommen haben. Und das ist alles jetzt weggefallen über Wochen. Und das Einzige, was noch bleibt, sind sozusagen diese Tage, wenn wir eben die treffen. Ja, und da habe ich gemerkt, oh, da lüge ich sie jetzt an. Oder wenn sie dann fragen, wo gehst du jetzt hin und so. Das ist nochmal, fühlt sich irgendwie komischer an. Also das ist so, weil ich da keine gute Erklärung für habe. Also ich habe es halt schon gesagt, ich treffe eine Freundin.
Du schiebst da eine andere Person vor, die du dann jedes Mal triffst. Ja,
ja, genau. Ja. Aber das ist so, wo ich merke, das ist mehr, das ist unangenehmer als jetzt in unserem normalen Alltag.
Wo wir sagen können, wir gehen halt aus oder wir gehen in die Stadt. Oder,
das auch normal, für die Kinder normal ist und die es auch nicht hinterfragen und sich auch nicht wundern.
Ja.
Jetzt merke ich, sie wundern sich darüber. Ja, das ist dann, das ist so der Punkt, ja, wo ich dann denke, braucht es jetzt mal irgendwann so eine Erklärung? Also wann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt wäre es sinnvoll, dass wir auch mal da offen damit sind, den Kindern gegenüber, und können es ihnen jetzt auch zumuten. Die sind ja jetzt auch älter als vor 5 Jahren, ja, ganz klar.
Ja.
Und können es vielleicht auch anders einordnen, gerade die beiden Großen. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass sie damit besser klarkommen als jetzt noch vor 5 Jahren, ja. Ja, so die Gefahren sind schon so die, dass die Kinder dadurch Ängste entstehen bei den Kindern. Ja, dass sie sich Sorgen machen, dass jetzt die Familie zerbricht. Ich glaube, das ist was bei Kindern sehr schnell kommt. So, wieder gibt's andere, es ist jetzt das Ende und unsere Familie löst sich auf. Und ja, und das war auch immer so was, wo ich Respekt davor hatte. Ja, so welche Auswirkungen hat das dann, diese Sorge bei den Kindern? Weil Stress, dass sie so unnötig irgendwie auch dann, ja.
Ja.
Weiß nicht, wie du es siehst. Aber,
Ja, das ist auch eine Sorge bei mir. Also ich kann jetzt gar nicht. Also es bräuchte dann viel, ihnen denn diese Angst auch wieder zu nehmen. Ja. Und das wäre schon eine große Anpassung für die. Vermute ich mal. Aber es hätte eben auch viele Chancen, so wie ich vorhin gesagt habe, dass was auch besprechbar wird, dass was vielleicht konkurrent wird, dass wir auch wieder in der Offenheit und Ehrlichkeit unseren Kindern gegenüber kommen. Ja?
Genau.
Weil also das ist dieses, die Kinder dann immer anlügen und denen was vorspielen, das ist auch was, was womit es mir nicht gut geht. Ja? Und also klar, die Kinder müssen nicht alles wissen. Da gibt es auch viele Bereiche der Eltern, die die nichts angehen. Aber das finde ich ist schon was, was die Kinder irgendwie auch jetzt, nachdem wir das auch schon so lange machen, mit betrifft.
Ja.
Und ein Aspekt, der eben dabei ist, über den haben wir auch schon mal gesprochen, dass ich denke, also es wird ja erstmal was sein, was die Kinder dann auch verarbeiten müssen.
Ja.
Und das ist ganz klar, dass sie dann mit ihren Freundinnen da auch drüber sprechen.
Hm.
Ja. Das muss auch sein, ja. Also wir können denen nicht sagen, ihr dürft es niemandem erzählen. Das wäre eine Wahnsinnshypothek. Also die sind in einem Alter, wo sie solche Sachen dann auch mit ihren Freundinnen besprechen müssen. Und die werden davon so fasziniert sein, dass sie das natürlich auch wieder alles in ihren Familien besprechen, ja. Und dann weiß es eben, also dann weiß es zum einen der Stadtteil, in dem wir wohnen, und es weiß der Stadtteil, in dem unsere Kinder auf die Schule gehen. Also das ist natürlich dann ist es in der Welt, ja.
Ja, also, und dann bin ich mir auch nicht sicher, ob du damit so glücklich bist mit deinem Beruf, ehrlich gesagt. Mm,
ja.
Musst du dir auch überlegen, wenn das in den Bereichen dann die Runde macht.
Ja. Dein Beruf genauso.
Ja, aber ich arbeite nicht hier.
Du arbeitest in einer anderen Region.
Ich arbeite in einer anderen Stadt und dadurch ist das räumlich getrennt. Das ist was anderes. Ja, die Eltern der Freunde unserer Kinder sind nicht irgendwie mit mir beruflich verbunden, irgendeine Weise, sodass das sich auswirken könnte. Ja, klar, da muss man sich schon über die Folgen auch Gedanken machen. Und wir haben ja auch die Netflix-Serie Wanderlust angeguckt. Also da geht es eben um ein Paar, was auch über schon viele Jahrzehnte verheiratet ist, schon große Kinder hat und die dann eben auch, oder die so ein bisschen, ja, das so erforschen, so die Beziehung zu öffnen.
Die schlittern da so rein, ja, und dann entscheiden sie, das machen wir, ja.
Und die dann auch ihren Kindern erzählen, aber die auch so ein bisschen, weiß nicht, so aus der Zuschauerperspektive vielleicht ungeschickt auch manches angehen. Ich weiß es nicht, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an alle Details. Aber
ja, und das jüngste Kind, also der auch schon fast erwachsen ist, ja, der reagiert ja sehr erschrocken dann, ja, und hat dann Angst, dass die Eltern sich trennen und, ja, und das kann natürlich eine Reaktion sein, ja.
Ja, oder auch sowas, dass die Kinder sich so ekeln vor den Eltern, weißt du, so Dinge habe ich manchmal auch so Fantasien. Oder dass dann irgendwie so gesellschaftliche Dinge dann so durchkommen, die jetzt schon so mitbekommen haben. Ja, auch so zum Beispiel jetzt speziell bei mir als Frau, ja, wenn man als Frau so seine Sexualität so auslebt, dass aus ihrer Teenie-Sicht irgendwie dann so was Schlampenmäßiges hat und so, weißt du so, meine Mutter, die benimmt sich daneben, weißt du so, in die Richtung?
Mit mehreren Männern.
Ja, ja, so. Also da habe ich auch Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Also,
Ja.
Eigentlich sind wir ja, finde ich, auf einem guten Weg, dass wir unsere Kinder versuchen, sehr frei und offen zu erziehen. Also finde ich so von den Werten her und von der Weltanschauung her. Und dann denke ich, die sind schon vorbereitet, mit sowas klarzukommen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich das anschaut, auch ja, in was für einer Umwelt wachsen denn die Kinder auf, was sind denn für sie Normen und Werte und Selbstverständlichkeiten, wie konservativ ist das, ja, wenn ich jetzt in einem sehr konservativen Umfeld lebe und dann meinen Kindern sowas erzähle, sind sie vielleicht stärker damit überfordert, als wenn ich jetzt eher in einem offenen...
Naja, also wenn du als eine recht liberale Kinder, die du sehr liberal erziehst, in einem konservativen Umfeld, da sind die Kinder das ja gewohnt, sich permanent mit diesem Culture Clash auseinanderzusetzen oder dass andere Familien anders sind.
Ja, immer, wenn du deine Kinder auch sehr konservativ erziehst und dann aber in so einem Umfeld lebst und dann stelle ich mir es irgendwie schwieriger vor.
Ja, okay. Ja.
Naja. Ja, also was ich noch auch noch vielleicht noch kurz erwähnen möchte zum Schluss, sind auch so besondere Herausforderungen, die jetzt so im Familienleben damit einhergehen, was vielleicht Paare ohne Kinder nicht so haben. Was wir ja schon öfter auch in vielen Folgen eigentlich einfließen lassen haben. Aber ist schon so das Thema, welche Prioritäten setze ich für mein Leben? Und damit hängt ja auch ganz stark zusammen, wie verbringe ich meine Zeit? Also wer bekommt welchen Anteil meiner verfügbaren Zeit? Das finde ich ist so eine Herausforderung mit Kindern, weil einfach Zeit sehr knapp ist. Allein aus, auch wenn beide Eltern berufstätig sind und da natürlich auch schon viel drauf geht, dann ist ja die Zeit, die ich in der Familie verbringe, eh schon nicht so üppig. Ja? Und wenn ich dann noch sage, ich knapp's davon nochmal Zeit ab, um andere Partner zu treffen, dann ist es was, wo man schon das so betrachten kann, es geht zu Lasten der Zeit, die für die Kinder da ist. Mhm. Ja, und da so ein gutes Gleichgewicht zu finden, ja, ein Ausmaß, wo man einen Eindruck hat, das ist so noch irgendwie vertretbar. Also das ist so wie, ich habe da ein bisschen Zeit für mich, das brauche ich so oder so und das gehört eben zu der Zeit, die ich für mich habe, mhm. Die ich vielleicht jetzt nicht mit anderen Hobbys verbringe. Ja, stattdessen treffe ich da meine Partnerin mhm. oder meinen Partner. Und aber achte trotzdem darauf, dass das nicht zulasten der Kinder geht. Mhm. Also das finde ich ist so wahrscheinlich die größte Herausforderung in dieser Lebensweise.
Ja, klar.
Ja. Ja, und auch, was damit natürlich auch zusammenhängt, ist auch so, wie viel Zeit hat man so als Paar dann noch. Also mhm. das ist ja auch was, mit dem wir manchmal so hadern auch. Ja, wenn dann
wie
einfach
kriegt man
durch
das
die
alles unter einen
Kinder,
Hut, ja.
durch die Termine, die da sind, eben auch mit den Kindern, durch die Arbeit, dann manchmal so diese ja, schöne Paarzeit irgendwie zu kurz kommt. Mhm. Dann aber mit einem anderen Partner stattfindet, das erzeugt dann mhm. eben auch schnell so ein ungutes ja. Gefühl oder auch so eine Art von Eifersucht. Ja, mhm. und dann denke, okay, mhm. da die Partnerin, die bekommt diese Zeit und
weil es ja oft auch geplant werden
ja,
muss, ja.
Ist
man,
geplant,
man macht ja
im Terminkalender eingetragen ja. und so das, ja. Dass wir miteinander schön Zeit verbringen oder so, ist dann geht dann manchmal unter im, mhm. im Familientrubel. Mhm. Und das ist, glaube ich, was auch dann sehr, ja, sich ungut auswirken kann mhm. im Laufe der Zeit. Mhm. Da halt auch drauf zu achten, da so ein Gleichgewicht zwischen allen Beteiligten zu finden, das ist so die Herausforderung. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mal noch auf meinen Spickzettel, was mhm. ich da noch hatte. Ja, was vielleicht auch noch eine Herausforderung sein kann, ist, wenn ich jetzt so andere Partner mit in die Familie nehme, also einführe oder so, die auch den Kontakt mit den Kindern haben. Und wenn ich aber spüre, dass die Kinder die ablehnen, mhm. ja, also dass mhm. die sagen, das ist vielleicht auch so ein Gefühl heraus, dass die ist gefährlich.
Ja, ja.
Die nimmt das meiner Mama den Papa weg oder so, wenn solche Ideen mhm. entstehen. Sowas ist dann auch wahrscheinlich nicht so einfach damit umzugehen, dann mhm. oder vielleicht auch für die Partnerin dann schwierig, ja, wenn die das spürt. Ja, aber es ist so, ich meine, oft sind Kinder ja auch ganz begeistert, einfach nochmal jemand Neues kennenzulernen und dann eine Beziehung aufzubauen und so. Vielleicht
ja,
eher
das
bei
hängt
älteren
halt
Kindern.
Sehr von der Interpretation, aber ist, ja. das, ist die Person dann wirklich eine Gefahr? Also
genau.
das,
ja.
Oder ist also das, dieser Effekt tritt ja oft ein, wenn die Eltern sich trennen und mhm. dann einen neuen Partner haben, dass dann der ja. neue Partner, dem wird dann implizit oder explizit die Schuld gegeben. Mhm. Ja, wegen dir ist der Papa nicht mehr mit der Mama zusammen.
Oder
ja.
wegen dir ist die Mama so traurig
ja,
oder sowas.
Genau.
Ist ja auch oft. Ja.
ja, und das ist ja jetzt bei einer offenen Beziehung ja dann eher die Chance, da auch ein Und zu setzen. Ja, ja? Mhm. Also nicht es gibt, der Papa liebt entweder die Mama oder die andere und wegen der anderen liebt er jetzt die Mama nicht mehr, sondern dass das nebeneinander besteht. Ja.
Ja.
Und das ist halt die Frage, können die Kinder das dann auch nachvollziehen, können die das auch so erleben, dass das dann so ist und dann gibt es vielleicht diese Ressentiments der anderen Person gegenüber gar nicht. Ja. Ja. Schwierig ist natürlich, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, also nicht hier im Podcast, sondern wir zwei miteinander, wenn die Kinder so den Eindruck haben, die Eltern haben so ihre bedeutungsvollen Beziehungen mit jemand anderem und sind eigentlich nur noch wegen uns zusammen. Mhm. Ja, also
ja.
sie bleiben noch zusammen, damit wir als Familie zusammen sind, aber eigentlich lieben die jemand anderen. Ja.
Mhm.
Und das kann unter Umständen dann auch schon ein schwieriger Mechanismus sein oder eine Hypothek für die Kinder, weil sie dann denken, also wir müssen hier in der Kindrolle sein und Kinder sein, damit die Eltern noch zusammenbleiben.
Ja.
Und wenn wir dann uns irgendwie mit 17, 18, 19 dann aus der Familie rausgehen und Flücke werden, dann haben die Eltern keinen Grund mehr zusammenzubleiben,
dann
sprengt es die Familie. Ja? Mhm. Und das ist halt, das kann ich mir vorstellen, kann dann eine Hypothek sein für so heranwachsende Kinder, die so ins Erwachsenenleben starten wollen und dann und das dann wie so ein Nesthäkchen ist, also die kommen dann da nicht los, damit die Familie noch zusammen bleibt. Ja.
Ja.
Aber das ist jetzt nur so hypothetisch, habe ich mir das überlegt, dass wir da aufpassen müssen, dass dieser Eindruck nicht entsteht bei den Kindern. Sie müssen jetzt irgendwie in der Kindrolle bleiben, was weiß ich, bis 25 und länger, damit die Familie bestehen bleibt.
Ja, oder sie müssen irgendein Problemverhalten
entwickeln, womöglich noch irgendwie Indexpatientenmäßig.
Genau, dass die Eltern einen Grund haben, miteinander
Elternschaft
sich zu beschäftigen.
Zu bleiben.
Ja, da fällt mir ein, so auch zu dem Thema, wenn die Kinder so Ängste entwickeln, ja, dass sie sich trennen könnten. Ja, ist ja auch, wie können die Kinder da Sicherheit bekommen? Ja, und ich denke, das ist ganz arg geprägt dadurch, wie die Eltern miteinander umgehen.
Mhm.
Ja, also wenn die Kinder spüren, dass sie miteinander liebevoll und wertschätzend und respektvoll umgehen und da auch Liebe ist und Aufmerksamkeit da ist. Ich glaube, das ist das, was den Kindern Sicherheit gibt. Mhm. Ja, und es geht nicht darum, was ich sage, sondern das, was die Kinder da erleben im Miteinander der Eltern. Und das ist das, was ganz stark wirkt und was in so einer Konstellation auch dann den Kindern die nötige Sicherheit dann geben kann, ja.
Mhm. Ja.
So, aber jetzt ist auch
jetzt haben wir die ganze Familienphase durch, ja, von ohne Kinder, Kinder kriegen und dann Kinder, die ausziehen.
Genau. Ja. Und eine sehr lange Folge geworden. Ja, dann beschließen wir das Thema hiermit, beziehungsweise wir freuen uns sehr, wenn ihr Kommentare schickt, eure Fragen schickt, gerne
über Insta,
eure Erfahrungen, gerne über Insta oder auch über unsere E-Mail-Adresse, da beantworten wir auch die Mails, die reinkommen.
Twitter natürlich
kann manchmal
auch
ein bisschen dauern.
Ja. Insta bist ja du eher unterwegs und Twitter beobachte ich dann mehr.
Genau. Also
aber wir tauschen uns da auch immer wieder aus, was so reinkommt über die Kanäle.
Genau, also da findet ihr uns auch unter Hannes und Lena. Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, bei was auch immer ihr gerade macht. Und bis bald.
Habt's gut.